ARD. Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Hallo Kim.
Hallo Klaus.
Hallo ihr Lieben da draußen. Wir sind wieder da.
Genau, und ich muss immer so lachen, weil wir sitzen eigentlich immer schon so 5 bis 10 Minuten vorher, sitzen wir hier schon drin. Und dann, wenn die Musik anfängt, fange ich an, mir das Sakko zu richten, die Haare nochmal. Als kann man alles davor machen, ne?
Kann man davor machen. Du hast ja auch davor das schon gemacht, aber du checkst denn doch lieber nochmal.
Ich checke nochmal, genau. Und das ist ja so, wir sind ja ein Podcast hier bei 88.8, aber wir zeichnen das ja auch mit auf, dass man sich das ein oder andere auch anschauen kann.
Ach, wir sind auch tatsächlich zu sehen, ja?
Wir sind zumindest in den kleinen Ausschnitten, die wir dann immer zeigen.
Oh, dann sollte ich mich vielleicht denn doch besser schminken das nächste Mal.
Genau. Geschminkt war es auch nicht, als ich dich, wir hatten ja eine herrliche Woche.
Ja.
Wir haben uns schon wieder privat auch getroffen, ob wir wollten oder nicht.
Bei der Premiere.
Nicht, genau, vom Friedrichstadtpalast.
Blinded by Delight heißt der Titel der neuen Revue.
Genau, da waren wir beide, waren auch noch ein paar, der eine oder andere war auch noch da.
Ja, so circa 2000, ne, so. War wahnsinnig schön, ne?
Ich fand's auch richtig schön. Kostüme, das Licht.
Und wieder die Girl-Reihe da, ne? Also Wahnsinn. Diesmal noch besonders präsentiert. Also man kann ja in der Choreografie nicht viel machen, aber wie sie präsentiert wurden, war außergewöhnlich. Also,
aber wenn ich ehrlich bin, ich hatte 1,5 Augen auf der Bühne und ein halbes war immer 2 Reihen hinter mir.
Bei Heidi Klum.
Bei Heidi, du hast sie ja gesprochen kurz, ne?
Ja, ich habe sie kurz gesprochen. Sie kam ja da mit einer Entourage an und man merkte sofort, da sind die Kameras. Sie brachte ihre eigenen Kameras, glaube ich, auch mit, weil das auch schon Teil ihrer neuen Staffel da,
Next Top Model, ne?
Und das dreht sie ja offensichtlich in Berlin.
Mhm.
Und dann war die ja da umringt und natürlich hat sie allen die Show gestohlen, waren ja sonst auch noch viele Prominente da, aber sie war absolut dann der Mittelpunkt, hatte ein extravagantes Kleid angehabt, völlig asynchron, also mir hat es ehrlich gesagt nicht gefallen, aber das war von demselben.
Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du jetzt weiter geschwärmt, was heißt geschwärmt, aber neutral, weil du hast nämlich beim letzten Mal, also als wir uns da gesehen haben, hast du nämlich auch gesagt, dass du es richtig doof fandst, das Kleid.
Ja, das war von dem Designer, der auch die ganze Aufführung da ausgestattet hatte, die haben mir da besser gefallen.
Das fand ich sehr gut, ne? Ja, die Outfits auf den Bühnen fand ich
und
auch
Heidi hat wieder Dekolleté gezeigt, also es war doch alles sehr einfach. Also
Mittelpunkt finde ich übrigens sehr schönes Stichwort. Ich sag dir mal was, ich stand da mir die Beine im Bauch für einen roten Teppich und dann geht der Nächste und dann der Nächste und man wartet. Da gibt es immer noch so einen Standspiegel, dass man da nochmal reingucken kann, ob das Make-up sitzt, ob die Haare sitzen, ob die Klamotte sitzt. Und während ich da so vor dem Spiegel stand, dachte, naja gut, für einen Jarten reicht's, fegte eine diese Entourage eben an mir vorbei. Und es war so, man war dann völlig unwichtig.
Ja.
Komplett. Weil also Heidi, das hatte ich dann am Freitag danach erfahren. Am Mittwoch war ja die Premiere letzte Woche. Und Freitag bei Riverwood hatten wir Susanne Kleen, das ist die Promi-Expertin von Brisant, ARD. Da, die uns dann erklärt hat, ja, die läuft auch immer mit einem eigenen Licht los. Also Klaus, da ist noch Luft nach oben, wie wir
da
uns
haben
präsentieren.
Wir also, aber wir glänzen auch ohne eigenes Licht.
Die hat 3 Leute um sich herum, die so Lichtstangen gehalten haben, damit sie immer im richtigen Licht ist.
Siehst du, deshalb
hat
so strahlend.
Sehr beeindruckt.
Ja, also sie ist eine super Geschäftsfrau.
Ich stehe total auf die. Ich finde die super. Ich finde die Kaulitzen super. Ich finde sie super. Eine mutige Frau, eine Frau, die einfach sich nimmt, was sie will.
Naja, die hat es geschafft. Sie war ja umgeben von vielen Leuten und deshalb war es gar nicht so leicht, sie anzusprechen. Ich habe aber dann sie auf dem Weg dann doch irgendwie kontaktiert und habe gesagt, Heidi, hallo, wir kennen uns doch noch aus alten Zeiten. Ich bin der regierende Bürgermeister gewesen. Ah ja, das ist aber schon lange her, hat sie dann geantwortet. Aber zu mehr hat es dann auch nicht gereicht, so einen kurzen Smalltalk. Aber immerhin, sie hat mich noch erkannt, aber ich konnte nicht länger mit ihr reden. So.
Ist aber irgendwie süß. Du gehst da hin und sagst, hallo, kennst du mich noch? Ich bin der von damals.
Ja, weil ich wollte sie schon mal ansprechen.
Warum?
Aber wie gesagt, war eine blöde Situation.
Warum?
Weil ich bin ja damals mit ihr da nach Baden-Baden geflogen. Also haben wir uns auch kennengelernt.
Stimmt, du hast ja mit ihr und Bill Clinton am Flügel gesessen. Als,
am Flügel nicht.
Das war ein Klavier.
In der Jagdhütte.
In der Jagdhütte im Baden,
im Black Forest, im Schwarzwald.
Wie auch immer. Also ich hätte sie auch gerne angesprochen. Ich hätte gerne gesagt, Heidi, willst du nicht zum Podcast kommen? Ich hätte aber ansonsten auch noch eine Talkshow anzubieten. Ich habe mich nicht getraut und finde das sehr lustig. Ich wollte einfach nur mal gucken, wie die so aussieht. Und ich finde, die sieht halt auch aus wie eine von uns, die eben auch älter wird. Na komm.
Naja, also das, doch, da merkt man schon, dass da viel gearbeitet wurde. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen gesichtsmäßig entsetzt. Das war alles glatt und so, aber es war ziemlich, also doch proper. Aber wie gesagt, die ist erfolgreich und für den Friedrichstadtpalast war es ein kleines Highlight noch dazu. Aber im Mittelpunkt standen die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne. Das waren ja auch 100. Wahnsinnig. Also großes Kompliment. Und was wir auch gehört haben, am Anfang sind schon unheimlich viele Tickets verkauft worden. Mehr als das letzte Mal. Also man muss sich ranhalten. Aber es läuft ja auch noch eine Weile.
Haben Sie einfach ein gutes Händchen.
Sehr schön, ne?
Also, Heidi bewegt die Nation und bewegt die Schlagzeilen, jetzt wo sie gerade in Berlin viel dreht. Was jetzt auch eine große Schlagzeile war und auch viele bewegt hat, ist der Tod von Diane Keaton.
Da warst du richtig traurig,
muss ich sagen,
ne?
Ja. Oder? Also, und du hattest gesagt, ja, aber das gehört doch einfach dazu, das ist doch normal, dass Menschen sterben. Da hast du auch total recht, aber es gibt immer mal wieder ganz wenige, aber da macht es doch was mit einem, obwohl man sie gar nicht kennt. Aber Diane Keaton, diese wunderbare, wilde, unangepasste, unperfekte, echte, herzliche, humorvolle, tolle Frau.
So ja, wie man merkt, dass du ja nicht nur in ihre Kunst so verliebt bist, sondern auch in ihren Lebensstil.
Ja, und das heißt, da hatten wir eigentlich letztens auch drüber gesprochen, das heißt, ja, 30 Jahre hätte sie keine Dates gehabt, wo du gesagt hast,
das glaube ich nie und nimmer.
Aber ich glaube, dass sie eine sehr wilde, wie gesagt, Frau war, die auch mit mit Woody Allen.
Und Al Pacino war ihre große Liebe, habe ich gelesen.
Ja, und die wird schon gut gelebt haben, aber auch ohne Mann wird sie genauso gut gelebt haben.
Also Mutter ist sie ja immerhin geworden.
Das finde ich,
also das
toll.
Hat ja doch geklappt.
Ja, dass sie nicht über Beziehungen definiert wurde, sondern einfach ein sehr, sehr erfülltes Leben offensichtlich gehabt hat. Und das von der Ästhetik her mochte ich sie immer sehr. Sie war immer unangepasster, weil alle so in ihren Hollywood-Kleidchen sich reingezwängt haben und sie kam halt in so einem Männerhosen.
Ja, aber das war auch eine Erscheinung, ne?
Also absolut.
Das war ja jetzt nicht irgendwie so ein Schlabberlook, sondern das war auch sehr figurbetonend.
Ja.
Und war so ein Stil, ne? So und ja, ich habe ihren Sohn gesehen noch in einem Bild, der hatte zwei Kreuze als Ketten um den Hals in Erinnerung an seine Mutter, weil sie, glaube ich, auch öfters mal das Kreuz benutzt hat, um so ein bisschen nonnenhaft zu erscheinen.
In der Tat, so guck mal, da weißt du mehr als ich. Ich finde einfach nur, dass sie ein schönes, irgendjemand schrieb, sie war die beste Freundin der Welt, also von allen, jetzt nicht so die beste, die tollste, sondern von allen so. Das kann ich schon nachvollziehen. Also ich hätte sie auch gerne in meinem näheren Umfeld gehabt. Hat dich mal jemand so berührt, den du gar nicht kennst, der einfach prominent ist und gestorben ist und wo du sagst, ach Mann.
Ja, bestimmt, weil ich bin da dann auch sehr emotional. Also gerade wenn da eine Geschichte auch mit verbunden ist. Ich könnte jetzt nicht die einzelne Person jetzt nennen, aber da müsste ich erst mal ein bisschen länger nachdenken. Aber das berührt mich schon.
Siehst du, und die ist nämlich auch mit ihren Hunden glücklich geworden und ich bin auch mit meiner Fritzi
glücklich. Na siehst du, der Hund, ja, wie geht's denn eben überhaupt?
Parallele Fritzi geht's einfach. Ich habe so ein bisschen Migräne seit 3 Tagen.
Ach. Ja. Furchtbar, oder?
Ja, aber.
Aber merkt man jetzt nicht beim Gespräch?
Ich finde schon, ich hänge so ein bisschen.
Du hängst jetzt
ich
mal.
Hänge so ein bisschen, aber das darf ja auch mal sein.
Das kann auch mal sein, nicht? Das kriegen wir alles hin.
Du warst gestern auch ganz toll unterwegs.
Ja, das stimmt. Ich war in der Bar jeder Vernunft. Das ist ja für mich sowieso so ein...
Wie so ein Wohnzimmer, ne?
Ja. Und es hat so eine intime Atmosphäre. Ich habe ja da auch meinen 50. Geburtstag gefeiert, meinen 70. Geburtstag. Und ich bin ganz gerne da, weil da wird Kleinkunst präsentiert, aber das ist große Kunst. Und gestern Abend war das erste Konzert von 3 Konzerten von einer sehr guten Freundin von mir, die ich sehr schätze als Künstlerin, aber auch besonders als Mensch. Und da war ich und das war wirklich ein tolles Gefühl in der Bar jeder Vernunft, das erste Konzert von Katharine Merling dort zu hören. Unsere wunderbare Sängerin und Schauspielerin, die zum Star geworden ist eigentlich in ihrer Branche. Und das macht immer Spaß.
Absoluter Star und wirklich eine, wo du dich verneigst vor ihrer Kunst und vor dem, also wollen wir sie mal direkt...
Ja, das ist so eine zarte Persönlichkeit und da kommt so eine Stimme raus und ich habe sie gestern Abend nach der Show angesprochen und gefragt, bist du denn heute Vormittag erreichbar? Und da guckte sie mich so an, wann denn so? Dann habe ich gesagt, so 10.15 Uhr, 10.30 Uhr oder so, da würden wir dich anrufen. Und sie hat ja gesagt, obwohl sie sicherlich noch das Konzert zu verarbeiten hat.
Der Promi-Anruf.
Sie ist drauf, hören wir gerade.
Und hallo. Katharine, hallo.
Hallo, du Liebe. Ich hoffe, du sitzt in einem deinem Künstlerinnen-Bademantel oder wie nennt man das? Negligee, oder sitzt du jetzt am Frühstückstisch und trinkst dein Zitronenwasserchen?
Kimono.
Kimono, genau, das war's.
Bist du denn schon munter?
Naja, so richtig munter noch nicht, aber ich bin wach.
Das ist schön. Bist du zufrieden mit dem Konzert? Also ich war es auf jeden Fall und das Publikum auch.
Oh, das ist doch schön, dass du zufrieden warst.
Ja, sehr zufrieden.
Ich habe mich wahnsinnig gefreut, wieder zurück zu sein in diesem schönen, intimen Ort, der so magisch ist. Aber ich bin natürlich auch immer ein bisschen kritisch mit mir selbst.
Das Tolle ist ja, dass du wirklich, ob Judy Garland, ob Hildegard Knef, ob Piaf, du kannst so schnell wechseln, kannst du das, also stimmlich, kannst du das auch, wie machst denn du das? Also du hast ja auch alle Frauen teilweise an einem Abend mit dabei.
Ja, war gestern auch so.
Ja, aber ich singe auch viele eigene Sachen, die streue ich so ein und das kriegt gar keiner mit, weil ich das gar nicht ansage, dass die Songs von mir sind. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Birthday-Hommage an die Hildegard Knef mache, dann ist es ja auch immer mit so einem Augenzwinkern und so einem, so einer Freude an diesen Liedern und dieser Ikone, um ja die zu ehren. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt Hildegard Knef bin, sondern ich liebst dann einfach diese Lieder zu interpretieren.
Bei der Piaf bin ich mir manchmal nicht sicher, ob du es nicht doch irgendwie bist.
Das, ja, das könnte sein.
Na, das
so ein bisschen
ist,
eine kleine Seelenverwandtschaft.
Auch eine prägende Figur für dich gewesen.
Total, total. Ich glaube auch nicht, dass ich die Künstlerin wäre, die ich heute bin, ohne Piaf.
Mhm. Du warst gestern in deinem Programm auch durchaus politisch, also nicht im parteipolitischen Sinne, sondern du hast die Ängste und Sorgen, die wir heute alle haben, auch auf den Punkt gebracht und hast uns aber auch Hoffnung gemacht.
Ja, das mache ich eigentlich immer. Also ich streue in all meinen Konzerten irgendwelche Botschaften ein, meist der Menschlichkeit, Humanität und Freiheit und Frieden und ja wirklich an das Gute zu glauben und die Hoffnung nicht aufzugeben, dass wir die Welt besser machen können. Und ich glaube, mit Musik kann man da sehr viel erreichen. Weil die Musik geht so direkt ins Herz und in die Seele. Und das schafft, glaube ich, die Musik besser als die Politik, Menschen zusammenzubringen und auch Menschen, die vielleicht unterschiedliche Haltungen sind, zumindest für eine Nacht oder für einen Abend zusammenzubringen und zu vereinen.
Und dieser Gedanke ist wirklich gut rübergekommen. Du hast das so sensibel gemacht und die Herzen der Menschen damit getroffen. Also dafür auch ein großes Dankeschön.
Oh, wie schön.
Es klingt schon anders als, ja, aber ich war zufrieden.
Sehr zufrieden.
Siehst du dich eigentlich auch ein und so? Oder bist du so?
Ja.
Doch schon, ne?
Ich muss. Ich blubber auch ein bisschen wie du.
Genau.
Was mich auch beruhigt.
Gehst du auch in den Schrank?
Schrank? Nee.
Weil ich habe letztens erzählt, dass ich im Schrank singe, weil ich mich nicht traue, laut in meiner Wohnung, weil sonst mein Hund A auszieht und B die Nachbarn.
Nein, das musst du. Du musst das alles rauslassen. Aber ich zoome auch ganz gerne mal so vor mich hin auf der Straße. Mir ist das egal. In New York macht es sowieso jeder. Da singt jeder auf der Straße und redet mit sich selbst und es interessiert niemanden. Und das habe ich jetzt von New York übernommen.
Und das heißt, also du, wenn du mit deinem Hund durch den Wald läufst, dann singst du da auch?
Ja.
Ach.
Ich spreche laut vor mich hin oder, und ich singe auch, ja.
Mhm. Ja. So. Liebe Katharine, toll, dass du dich bereit erklärt hast,
ja,
nach diesem anstrengenden Konzert schon wieder am frühen Morgen uns Rede und Antwort zu stehen. Wunderbar. Vielen Dank.
Ja, ihr seid toll. Ihr macht das so toll. Ihr zwei seid ein cooles Team. I love it.
Ja, hörst du uns manchmal? Ja, wo hörst du uns?
Überall. Wenn ich aufräume, wenn ich putze, wenn ich spazieren gehe.
Na, siehst du, ist doch ganz lieb.
Ja. Ach, Katharine, ich wünsche dir viel Vergnügen, Freude und einen Genuss. Kannst du dich selber genießen, wenn du da oben stehst? Oder?
Also es gibt Momente, wenn ich loslasse und so voll im Element bin und auch merke, dass die Leute mit mir sind und selber Spaß haben und das genießen, dann lasse ich los und dann genieße ich.
Okay. Ja, also genau solche Momente wünsche ich
Gutes
dir.
Gutes Genießen.
Danke.
Alles Liebe.
Danke,
tschüss.
Danke, ihr Lieben.
Tschüss,
ciao.
Tschüss.
Tschüss, ciao.
Ciao.
Katharina Merling, ja. Das ist ja auch in Deutschland ganz komisch, ne? Sie hat ja eine Bandbreite. Also sie macht da die Weil-Brecht-Abende in der komischen Oper, das ist ja eher etwas Klassisches. Und sie macht Chanson, sie macht eigene Lieder, sie spielt im Theater, ist eine riesige Bandbreite und das wird aus meiner Sicht viel zu wenig anerkannt. Aber sie ist einfach genial.
Ja, und sie ist auf jeden Fall, ja, man kann, also ein Star ist nicht untertrieben. Mhm. Dem, was sie drauf hat und mit dem, wie sie auch schon so lange die Leute begeistert. Du hast gerade gesagt, dass es ihr sehr, sehr schön gelungen sei, in Zeiten wie diesen Hoffnung den Leuten auch mit in die Nacht zu geben. Ich glaube, wir hatten jetzt aufwühlende Tage beobachtet, wir hier in Deutschland sitzend. Ich habe auch jüdische Freunde, also ich spreche jetzt, wir gehen nach Israel, wir gehen nach Palästina. Ich habe Freunde, die habe ich auf der Straße getroffen, die geweint haben, weil sie glücklich sind, weil sie gesagt haben, das ist so ein bedeutender Tag für uns alle, für unsere Familien, die ihm ihre Geschichten erzählt haben. Wie hast denn du die letzten Tage so anhand der Nachrichten und allem, wie hast denn du das so beobachtet? Weil ich würde das heute sehr gerne mit dir mal einordnen alles.
Also sehr emotional, weil für viele Familien und ich glaube in Israel ist ja immer, da sind, wenn da 100 Leute betroffen sind, dann ist das ganze Land betroffen. Da jeder kennt jeden und hat irgendeine Beziehung oder einen Kontakt zueinander und deshalb war das ganze Land die letzten 2 Jahre ja so in Sorge, in Trauer durch diese Geiselnahme. Und dass jetzt die letzten 20 Lebenden freigekommen sind, das ist fast schon ein Wunder. Und man hat gesehen, da muss man ja ausnahmsweise auch mal den Trump loben, er hat das irgendwie hingekriegt. Er hat viel Druck ausgeübt oder ausüben lassen, hat die Partner auch gefunden, damit jetzt dieser Zustand erreicht werden konnte. Jetzt ist Waffenstillstand. Israel hat sich aus weiten Teilen Gazas zurückgezogen und jetzt kommt es darauf an, dass da tatsächlich ein Frieden entsteht und eine Lösung für die Zukunft. Und das ist unheimlich schwer. Da kann man hoffen, dass die Vernünftigen sich durchsetzen auf allen Seiten. Weil es gibt ja genug Leute in der Region, die Interesse haben an dem Konflikt, an dem Krieg, die davon profitieren, die ihre Ideologie nach vorne bringen wollen. Die sind ja nicht alle weg jetzt durch diesen Beschluss, sondern die werden weiter tätig sein. Wir haben das jetzt gesehen, da wo Israel rausgegangen ist aus Gaza, dass da die Hamas wieder die Kontrolle versucht zu übernehmen. Wir haben die bewaffneten Soldaten da gesehen, die da Unheil anrichten. Die müssen entwaffnet werden und dann muss da tatsächlich ein friedlicher Prozess passieren. Und der muss mit der Bevölkerung passieren, sonst wird das nicht klappen.
Ich habe mich nur gefragt, Biden und Netanyahu, ich glaube, mich zu erinnern, dass die beiden doch eigentlich eine ganz gute Beziehung, ich glaube, fast freundschaftliche Beziehung
kann man so
zueinander
sagen,
hatten.
Ich, ja.
Warum hat Trump das erreicht, was Biden nicht erreicht hat?
Ja gut, das war schon der Wunsch und auch der Druck von vielen Ländern da, dass da eine Lösung kommt. Weil das, was im Gazastreifen da passierte, auch an viel Leid, von 60.000 Toten ist da die Rede. Das war unhaltbar und wir haben das ja alle mitbekommen und wir haben gesehen, wie Israel auch Sympathien verspielt hatte jetzt in letzter Zeit, weil viele doch der Auffassung waren, dass das Überreaktion war. Keiner darf vergessen, von wem diese Aggression ausgegangen ist. Das war von der Hamas und das war ein brutaler Überfall auf friedliche Menschen. Das muss man immer im Hinterkopf haben, aber die Reaktion darauf, da war auch keine Solidarität mehr möglich für viele Menschen. Und deshalb war da ein großer Druck da. Und dann muss man sagen, ja, der Trump in seiner Art, er versucht dann seine Deal zu machen. In dem Fall hat es geklappt.
Aber trotzdem hat mich einiges sehr, sehr irritiert und beunruhigt nach wie vor auch. Hast du die Rede gesehen? Die
furchtbar, ja. Ja, in der Knesset.
Ja, wo er auch gesagt hat, begnadigt hier euer Netanyahu. Und also das war ja, also der ja selber eigentlich vor Gericht steht wegen Korruption und also...
Ja, das ist diese das ist ja Art, Politik zu machen, ist für mich wirklich als absoluten Demokraten grausam, das mit anzusehen.
Ja.
Muss allerdings sagen, Gott sei Dank, das ist jetzt erreicht, dass die Geiseln freigelassen worden sind. Und jetzt sind bislang nur, glaube ich, 2x4 Leichname übergeben worden. Da fehlen noch einige. Hoffentlich passiert das auch noch, damit da auch mal ein Frieden gemacht wird. Und dann hängt es davon ab, wie wirklich das aufgestellt wird. Und das ist die große Kunst. Wo ist da die Zukunft für Gaza? Da ist ja keine Industrie, da ist ja keine Landwirtschaft. Da sind die Häuser zerstört. Das dauert ja Jahrzehnte, bis das alles wieder aufgebaut wird.
Und wenn ich dann höre, du erinnerst dich noch an die Bezeichnung Riviera des Mittleren Ostens, eine Riviera, die Trump da vor sich sieht. Also wer kümmert sich wirklich um deren Zukunft?
Ja, das muss die internationale Staatengemeinschaft sein. Es gibt ja die ersten Konferenzen. Deutschland will jetzt mit Ägypten zusammen auch einladen zu einer Helferkonferenz. Und da muss viel geholfen werden. Und wie gesagt, ich mache mir große Sorgen, es muss eine Lösung geben.
Sind es für dich so Zeiten, in denen du dir denkst, Gott sei Dank bin ich kein Politiker oder Mist, ich wäre jetzt gerne dabei?
Ja, nicht bei diesen großen Konflikten als regierender Bürgermeister war man ja nun nicht außenpolitisch verantwortlich. Man hat versucht, auch seinen eigenen Beitrag zu machen mit den Städtepartnerschaften, die man ja auch weltweit hatte. Aber insgesamt, die Herausforderungen sind ja riesig geworden, auch in Deutschland. Und da sah ich auch manchmal, ja, Gott sei Dank, die Verantwortung hast du jetzt nicht mehr. Aber manchmal juckt es einen ja denn doch noch auch mal zu sagen, ja, das würdest du so machen oder anders. Aber im Großen und Ganzen bin ich da auch zufrieden, dass ich das hinter mir habe.
Ach, und wir können nur da sitzen und gucken und hoffen, dass alle das in richtige Bahnen lenken. Ich habe gestern einen Beitrag, eine Dokumentation mit meinem Laptop mich in die Küche gesetzt mit meiner Migräne und habe so ein bisschen rumgesucht und habe dann einen Beitrag gesehen, eine Dokumentation über eine Familie, die sich einen Bunker gebaut hat. Mhm. Und du kannst dir ja wirklich über so Einzelhandel, kannst du dir irgendwelche Bunker auch kaufen. Und also das ist ja ein Albtraum, wie Menschen sich da teilweise so aufstellen und vorbereiten. Also da habe ich es doch mit meiner Frohnatur, dass ich sage, okay, jetzt ist jetzt. Und habe ja ein gutes Vertrauen irgendwie immer noch. Also
Zivilschutz ist auch ein großes Thema. Wie sind wir da vorbereitet auf irgendetwas? Muss ja nicht immer ein Krieg sein. Aber das wäre auch nochmal ein extra Thema, glaube ich. Ich denke, wir kommen zur Frage der Woche.
Ach, beim Klaus merkst du doch direkt, wenn er doch keine Lust mehr hat, weiter zu reden.
Die Frage der Woche.
Das ist die Frage der Woche.
Ja.
Was ist eure persönliche Lieblingsuhrzeit und warum?
Oh, ja. Ich mag sehr gerne, also zum einen mag ich sehr gerne Samstage, ist ja keine Uhrzeit, aber ich finde, das ist noch so schon Wochenende, aber es ist noch viel los. Und ich mag 23 Uhr liege ich total gerne im Bett. Der Hund um mich rum, ich lese noch was, ich muss gestehen, ich habe auch das Handy dabei und dann schlummer ich so langsam weg. Herrlich.
Ach, ja, ich habe gar keine richtige Lieblingsuhrzeit. Ich bin kein Morgenmuffel, Gott sei Dank, also man kann mich früh wecken und ich bin genauso munter wie mittags oder abends.
Echt?
Ja.
Du stehst auf und bist wach?
Ja. Das ist
ekelhaft.
So. Ja. Das war immer beim Skifahren, war das immer so schön, weil ich dann mit der ersten Gondel hoch wollte und die in meinem Umfeld, der sagt, nein, so früh, da müssen wir so früh aufstehen. Aber nachher waren die dann vor mir schon beim Frühstück, weil sie auch gemerkt haben, das ist eine schöne Sache. Nee, und ich kann da also auch voll loslegen, ich quatsche dann auch, wenn andere sagen, lasst mich in Ruhe und macht nichts. Nee, das kann ich alles. Also deshalb, ich bin auch so ein Early Bird, gegebenenfalls. Und ja.
Und wenn du ins Bett gehst, hast du dann auch noch ein Buch dabei oder dein Handy?
Nee, ich bin dann relativ schnell auch einschlafend.
Fernseher hast du auch nicht im Bett?
Ich habe einen im Schlafzimmer, aber so weit ist noch nicht, dass ich mit dem Fernseher ins Bett gehe. Ne? So, also.
Wir hatten letztens bei Riverboat hatten wir eine Diskussion, die wurde richtig so eine hitzige Diskussion. Abzieher oder nicht, also beim Duschen. Ob man danach immer alles diese Tropfen da weg abzieht. Also das war ja so ein richtig gängiger Begriff, war mir völlig...
Ich tue das auch.
Nach dem Duschen immer die Tropfen dann weg.
Ja.
Wie sagt man denn, abziehen oder was ist denn das?
Damit naja, so abziehen, Abzieher? Naja, oder so, wie man kennt man vom Fenster rein.
Fenster, also, ja, genau.
So, also das mache ich auch, ja. Und jetzt ist ja das Blöde, in Berlin ist ja das Wasser so kalkhaltig. Und deshalb ist das schon mal ganz gut. Auch die Armaturen, die sind dann auch höchst gefährdet. Also da kann man schon ein bisschen was machen. Aber es ist eigentlich auch immer lästig.
Durchzieht sich das dann durch den Tag? Also wenn du dann mal ein Frühstück gemacht hast, dass du das dann auch alles wieder ordentlich wegräumst und wenn du die Küche verlässt nach dem Frühstück, ist so, als hätte es kein Frühstück gegeben?
Ja, na, ich räume dann schon alles weg. Das mache ich schon.
Oh, wir sind so unterschiedlich. Herrlich.
Ja, das ist ja auch praktisch. Naja, man kann den Geschirrspüler einräumen oder größere
Sachen. Aber die Küche ist abends immer picobello, bevor du ins Bett gehst.
Na, picobello weiß ich nicht, aber zumindest ist sie aufgeräumt.
Ach so, nee, ich versuche da wirklich, freue mich da jeden Morgen drüber, dass ich das gemacht habe abends
noch. Also, und dann fängst du morgens an, es zu zerstören.
Ja, und eine Wäscheleine, ein Wäscheständer, da bin ich leider aber auch ein bisschen, kann auch durchaus mal ein paar Tage stehen.
Also ich habe heute früh noch schnell mal den Wäscheständer abgeräumt.
Okay, wenn wir schon dabei sind, wie oft wechselst du deine Bettwäsche?
Immer, wenn es nötig ist.
Ich habe von Guido Maria Kretschmer, ich glaube, der macht das alle 2 Tage.
Na, so verrückt bin ich nur nicht, nein.
So einmal alle 2 Monate reicht,
oder? Nur wollen wir nicht zu sehr ins Detail hier gehen.
Ja, ist ja gut, aber ich bin gerade in Fahrt, merkst du?
Das merkt man ja so, ja. Ne? So, ist ja wunderbar.
Ja, wir wollen uns ja auch ein bisschen, wobei jetzt kenne ich dich ja wirklich schon so ein bisschen besser.
Ja. Wo warst du denn in letzter Zeit mal wieder so gut essen, in so sogenannten Promi-Lokalen?
Na, das bin ich ja nicht. Ich bin ja tatsächlich, ich würde nicht sagen schüchtern, aber zurückhaltend mit sowas. Also in Klicken mag ich das, da ab und an mal da so zu sitzen. Also du sprichst jetzt zum Beispiel das Borchardt an oder Grill Royal.
Oder die Paris-Bar, ja. Dieses magische Dreieck, ja.
Genau, und tatsächlich die Paris-Bar mag ich schon sehr gerne, weil ich da einfach die Leute auch sehr gerne mag.
Und ist bei dir um die Ecke?
Ist bei mir um die Ecke. Borchardt mag ich auch ganz gerne, so tagsüber habe ich mich tatsächlich jetzt letztens mit jemandem getroffen. Oh nein, Grill Royal ist mir zu viel Alarm. Also da habe ich, also das, aber es gibt ja wunderbare Gesetze, die man da so beobachten kann. Ne?
Ja, ist ja vor allen Dingen immer überraschend oder ja, wenn ich Besuch kriege irgendwo außerhalb von Berlins, die wollen alle in diese eins dieser 3 Lokale, ja, oder am besten 3 Tage hintereinander in jedes. Da gibt es so einen Nimbus, ja, so, die wollen da unbedingt hin. Ich sage, es gibt auch noch andere Restaurants in Berlin, wo man auch gut essen kann, vielleicht manchmal sogar besser. Aber da hat so eine Anziehungskraft und da sind denn Leute, klar, die fühlen sich da vertraut. Da kennen die Kellner dann die sogenannten Promis, ne? Und die treffen dann auch wieder andere, auch zufällig. Und dann gibt es ja dann auch viele Leute, die Promi gucken wollen, die da auch gerne dahin gehen. Und dahin müssen wir sie wissen, da sitzt dann immer irgendjemand, den man auch aus dem Funk und Fernsehen kennt. Und den wollen die da alle sehen. Also da entwickelt sich dann so ein Nimbus. Und da ist es dann sehr erfolgreich.
Also im Borchardt wissen wir ja, ist Angela Merkel immer häufig mal gesehen worden. Also einmal im Jahr auf jeden Fall. Ja. Nämlich immer zum Neujahr, das war sie, glaube ich, da. Ne? Ja. Ab und an geht sie da ihr Schnitzel essen. Und George Clooney und von welchen Promis sprechen wir? Von den ganzen Berliner, Deutschen, was auch immer Promis, die gehen da wirklich ein und aus. Aber das Schärfste ist ja, was ich immer so beobachte, denen ist auch wichtig, wo sie sitzen. Also du kannst nicht einfach irgendwo sitzen oder so weit ganz hinten. Nee, du musst, im Borchardt ist es, glaube ich, wichtig, im inneren Ring zu sitzen. Im Grill Royal, ja, auch weiter vorne und auch in diesem Innenring. Wahnsinn, ne? Und was das dann mit einem macht, immer, wenn man da
nicht
sitzt.
Wenn du gesehen werden willst, dann musst du dich ja in der Mitte präsentieren. Ansonsten, beispielsweise im Borcher, gibt es ja diese netten Nischen da, wo du ein bisschen eher abgeschottet bist. Ich sag mal, wenn du unerkannt sein willst, dann gehst du da sowieso nicht hin. Ne?
So,
also das musst du schon dann in Kauf nehmen. Es war ja auch sehr schön. Da gab es ja ein Hotel um die Ecke. Und die hatten einen Gang durch den Keller, bist du denn ins Borchardt reingekommen. Und da konnten dann die ganzen Superstars dann auch an der lauernden Presse vorbeigeschleust werden, eben durch den Gang, durch den Keller.
Wer denn zum Beispiel?
Ja, alle, die da, wer war denn da?
Na, alle, zu deiner Regierungszeit, da hast du sie doch bestimmt auch alle. Hast du sie da eigentlich alle eingeladen dann ins Borchardt?
Nee, das haben wir überhaupt nicht gemacht, nein.
Also ich frage mich natürlich, wenn wir da jetzt anrufen und sagen, mein Name ist, wie schnell wir was für eine Art von Tisch bekommen würden. Wie schnell, wenn Klaus Wowereit im Borchardt anruft, dann kriegst du einen guten Platz?
Will ich doch hoffen. Will ich doch hoffen. Naja, so oft bin ich da gar nicht. Weil ich gehe ja auch lieber bei mir im Kiez um die Ecke.
Ja, das finde ich auch immer alles
und
schöner.
Und das ist dann fußläufig und so. Wobei Borchert kann man auch gut erreichen und Grill Royal auch. Und. Aber so oft bin ich da gar nicht.
Und rufst mal, also wenn du dann da bist, ist dann immer klar, Klaus macht den Tisch klar?
Nö, das können auch andere sein. Also letztes Mal, als ich da war ich mit Roland Emmerich beispielsweise da und mit Marco Kreuzpaintner und da glaube ich, der Marco hat den Tisch reserviert.
Ach, du kannst mal mit Namen um dich rauen. Ich kann dir aber nur sagen, wen ich gesehen habe. Ich war letztens essen im Borchert, tatsächlich mittags, habe ich ja gerade erzählt, aber kennt man alles nicht. Wir waren einfach eine happy Truppe, die da so saß, aber ich habe dann Jens Spahn zum Beispiel auch gesehen.
Na bitte. Ja. Ja, liebe Kim, wir haben ja aber auch was Besonderes vor, noch demnächst.
Ja, wir treten nämlich auch zusammen auf und zwar mit unserem Podcast werden wir live sein.
Ja, erste Mal.
Ja, am 16. November ist es soweit, hier beim RBB, im 14. Etage, Studio 14. Da, liebe Leute, könnt ihr kommen und mit uns, und wir werden sicherlich auch Gäste einladen, eine sehr schöne Zeit haben. Und es wird auch ein bisschen länger als eine halbe, dreiviertel Stunde gehen.
Ja, also mal live, Kim und Klaus. Mhm.
Klaus wird singen.
Na, das garantiert vielleicht auch nicht. Dann gehe ich auch in den Schrank vor.
Wir freuen uns so auf euch. 16. November.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von RBB 888. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Warum wird Bruce Springsteen eigentlich der Boss genannt?
Woher kommen die Songideen von Amy Winehouse oder Joni Mitchell?
War Yoko Ono wirklich der Grund für die Trennung der Beatles?
Antworten auf diese und noch viele weitere spannende Fragen aus der Welt der Popmusik gibt es im NDR-Kultur-Podcast Urban Pop. Mit mir, Peter Urban.
Und mit mir, Oke Bandixen.
Alle zwei Wochen sprechen wir bei Urban Pop über wichtige Persönlichkeiten aus der Popmusikszene. Wir erzählen Insider-Stories und analysieren Popmusik-Klassiker.
Peter hat schon in London ab den 60er Jahren Musiker getroffen, die später berühmte Stars wurden. In vielen seiner Sendungen hatte er großartige Künstlerinnen und Künstler zu Gast. Er war auf unfassbar vielen und ziemlich legendären Konzerten und ist außerdem selbst Musiker. I'm a rockin'
man. Unseren Musik-Talk-Podcast Urban Pop findet ihr in der ARD-Audiothek und wo es sonst gute Podcasts gibt.
Hört auf jeden Fall rein. Wir freuen uns auf euch.